Gibt es da noch Kinderkrankheiten? Gibt es irgendwelche Sachen, die die Transkriptionstools oder irgendwelche anderen Prozesse in der Kette noch nicht ganz so gut können, wo es einfach noch hakelt?
Immer.
Okay, welche sind das denn?
Naps. Neues aus der Podcast-Szene.
Hallo, liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de und ich sage hallo, schön, dass ihr zurück seid. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, was in der Podcast-Szene so passiert, dann abonniert den Naps-Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Für die heutige Episode haben wir uns ein Spezialthema ausgesucht, das die Gegenwart und die Zukunft des Podcastings betrifft. Dan Miesner von der Podcast Growth Agency Bumper hat nämlich herausgefunden, dass Apple Podcast seine Episoden mit Stichworten versieht. Diese Stichworte, Tags oder Topics, je nachdem wie man sie nennen möchte, beschreiben den Inhalt der Podcast-Episoden. Warum macht man sowas? Was bringt es? Darüber möchte ich mich heute mit einem Spezialgast unterhalten. Es ist Michael Mörs von Podmon. Wir haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet. Wir haben mit Podmon ausgewertet, welche Sprache Podcaster benutzen. Wir haben uns einmal Gendersprache angeschaut, wir haben einmal nach Schimpfwörtern geschaut und dann mal ausgewertet, wie viel davon in Podcasts benutzt wird. Wenn euch das interessiert, ich lege die Links dazu in den Shownotes ab. Ich denke, man könnte gut sagen, dass Micha ein Fachmann für die Auswertung von Podcasts ist und heute probieren wir mal nachzuvollziehen, was genau Apple dort tut und was das für die Podcast-Branche bedeutet. Ich sage, hallo lieber Micha, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, hallo.
Ich habe dich anmoderiert als Fachmann für die Auswertung von Podcasts. Passt das so oder würdest du dich eigentlich eher anders vorstellen?
Hi Steffen, also ich bin tatsächlich seit Anfang diesen Jahres in der Podcast-Welt unterwegs. Die Experten sitzen natürlich bei uns im Team und ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Markt, mit der Produktentwicklung und dem Sales und die ganzen technischen Feinheiten und die Finessen, das überlasse ich den Leuten, die das gut können.
Ganz viel von der Podcast-Industrie findet in Großstädten statt. Du wohnst allerdings in keiner riesengroßen Stadt. Von wo hören wir dich gerade?
Ja, genau. Wir sitzen im schönen Jena. Das ist keine riesengroße Stadt. Die ist immer noch genauso gemütlich und von der Größe her genauso erträglich, dass man hier sich sehr heimisch fühlt und trotzdem ein bisschen Großflair trotzdem bekommt.
Die ganz großen News kommen aber natürlich auch in Jena an. Und jetzt bin ich ganz neugierig. Wie hast du denn darauf reagiert, dass die auf Apple Podcasts hochgeladenen Episoden jetzt mit Tags versehen werden? Du hast das ja auch mitbekommen.
Genau, also da wir das ja auch bereits seit Frühjahr diesen Jahres machen, wir mit der Technologie eher experimentieren und spielen, war das für mich natürlich einerseits eine gute News, die mir sagt, okay, ihr seid auf dem richtigen Weg, wir machen die richtigen Dinge. Andererseits habe ich dann natürlich auch gedacht, okay, im Kontext des ganzen großen Podcast-Universums da jemanden zu haben, der das in der großen Markt macht, wie es Apple tut, durchführt, ist natürlich auch immer mit Gefahren verbunden. Aber ich glaube, in solchen News liegen auch viele Chancen drin, dass man da auch viel Awareness erstmal aufbaut und auf dem Thema natürlich auch ganz anders arbeiten kann, wenn ein Apple oder ein Spotify solche Themen dann vorantreibt, als wenn man das aus dem kleinen Jena macht.
Machen wir vielleicht trotzdem nochmal die große Runde. An was genau arbeitet ihr bei Podmon und aus welcher Richtung kommst du eigentlich, wenn du dich jetzt erst seit einiger Zeit mit Podcasts beschäftigst?
Genau, also wir haben 2012 mit SMA Development ein Technologieunternehmen gegründet, waren immer viel mit Daten unterwegs und haben dann 2016 mit Epic Insights das ganze Thema KI für uns entdeckt und bearbeitet, haben da ein Team aufgebaut und im Zuge der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, okay, das ganze Thema Podcast geht durch die Decke und wir haben irgendwie Bock auf selber nochmal auch ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also haben wir Podmon ins Leben gerufen und Podmon durchsucht das Audio von Podcasts. Das ist eigentlich der Use Case und daraus entwickeln sich natürlich ganz viele Handlungsstränge. Wir sind mit Alerts gestartet, das heißt also, du kannst dich in Podmon alerten lassen wie Google Alerts, wenn Inhalt, den du vorher als Keywords definiert hast, im Podcast vorkommt, gehen aber viel jetzt in Richtung Content-Analyse, Trend-Analyse, um tiefer zu verstehen, wie eigentlich guter Content sich weiterentwickelt, wie Podcasts sich entwickeln, weil das eine dynamische Welt ist. Ne? Die ist nicht statisch wie eine Website, sondern Podcasts sind extrem dynamisch und da bieten wir Technologie dafür an, um das besser erfahrbar zu machen.
Ist das was, wo ihr ganz autark dran arbeiten könnt? Oder seid ihr da in Kontakt mit der Podcast-Branche? Habt ihr da irgendwelche Partner, mit denen ihr gemeinsam arbeitet?
Also wir sind natürlich mit vielen, vielen Protagonisten in der Branche in Kontakt und arbeiten regelmäßig mit unterschiedlichen Bereichen von Agenturen bis hin zu Podcastern selber, aber auch mit, sag ich mal, Ad-Industrie zusammen, um erstmal auch so ein bisschen unsere Technologie zu benchmarken und das auch ein bisschen zu challengen. Und das Ziel ist es eigentlich schon langfristig mit über Partnerings, dass wir uns als Datenlieferant verstehen und als Technologielieferant eigentlich in der Podcast-Welt etablieren wollen.
Wie viele Leute seid ihr denn bei Podmon eigentlich?
Das ist aktuell ein bisschen schwer zu sagen. Also wir sind in der Gesamtagentur, sind wir aktuell 20 Leute und das Team setzt sich natürlich aus unterschiedlichen Gewerken zusammen. Ne? Wir haben Kollegen, die sich um Design und Frontend kümmern. Wir haben die Leute, die sich um die KI-Technologie kümmern. Wir haben Infrastruktur und Softwareentwickler an dem Tool, aber die natürlich je nach Gewerk und Priorisierung arbeiten auch an anderen Projekten und anderen Themen. Und ich sag mal, zu Hochzeiten sind es 3-4 Leute, die an dem Projekt arbeiten. Manchmal bin ich es alleine. Das ist je nach Monat und Auslastungszeit immer unterschiedlich, genau.
Jetzt sind du und ich in der Podcast-Branche zu Hause. Es gibt aber immer wieder Menschen, die gerade erstmal reinschnuppern oder sich mit manchen Fachthemen vielleicht noch nicht ganz so gut auskennen. Angenommen, du wärst jetzt irgendwo zum Mittagessen eingeladen und dort würde dich jemand fragen, was genau macht Podmon denn für die Podcast-Branche? Wie würdest du das ganz einfach erklären?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich scheitere schon zu Hause bei meiner Familie. ich würde es so erklären, dass wir, dass eine Suche im Podcast sehr einen großen Unterschied macht zu einer Suche im Internet, wie man es eigentlich kennt. Weil man hat halt Audio und Audio durchsuchbar ist natürlich eine andere Herausforderung, als eine Website durchsuchbar zu gestalten.
Warum und, genau? Warum ist es so?
Wir versuchen es, also vielleicht ein Erklärungsversuch ist, bis Webseiten gut durchsuchbar geworden sind und bis überhaupt Standards im Online-Business da waren, hat es, glaube ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre gedauert. Ja, also Webseiten waren früher auch sehr unstrukturiert und fragmentiert und niemand hat sich gefunden. Und irgendwann kam natürlich der Standard und du weißt, was du bei SEO machen musst, um gut gefunden zu werden und wie du deine Texte schreiben musst, damit alles maschinenlesbar wird. Und bei Podcasts ist es ähnlich. Ja? Es muss maschinenlesbar sein, beziehungsweise die Struktur der Information muss von der Maschine auswertbar gemacht werden. Und darum kümmern wir uns. Und im Gegensatz zu reinen Texten, und natürlich arbeiten wir auch mit Transkription, das heißt, das Audio in den Text zu überführen. Aber es gibt ja auch noch dieses Audio. Ja, das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Du willst es ja vielleicht sogar kombinatorisch auswerten. Da arbeitet ein Kollege oder ein Mitarbeiter von mir gerade auf seiner Masterarbeit da dran. Aber erstmal rein aus dem Transkription einer Maschine Sprache beizubringen, das über Modelle einer Maschine auch beizubringen, was Wörter bedeuten und wie deren Bedeutung zu verstehen ist im Kontext anderer Wörter, die nun mal in so einem großen 45-Minuten-Podcast vorhanden sind. Das ist die große Herausforderung, der wir uns gestellt haben.
Das heißt, euer System erfasst Podcast-Episoden, transkribiert die mit Hilfe von, ja, was genau arbeitet da? Was sind die Systeme, die sowas transkribieren?
Genau, also Transkription ist ein Task in dieser Wertschöpfungskette. Da gibt es verschiedene Open-Source-Lösungen, die da eingesetzt werden können, die auch dauerhaft weiterentwickeln und optimiert werden können. Wir versuchen so, sag ich mal, modular wie möglich auch zu arbeiten, weil wenn man so ein Produkt baut, und das ist für uns natürlich auch ein spannendes Learning als Agentur, willst du jetzt nicht monolithisch so groß und komplex werden, dass du im Nachhinein nicht einzelne Systeme wieder verbessern kannst. Ne? Und so ist diese ganze Pipeline von Transkription über die Bereinigung des Textes, sodass dann am Ende auch nur noch die Inhalte am Ende übrig bleiben, die ich auswerten kann, ein vielschichtiger Prozess, der mit, sag ich mal, verschiedenen NLP-Technologien, also Language Processing, bis zum Ziel E-Mail an Alert an den Nutzer oder finde raus, an welcher Stelle welche Themen oder in welchem Podcast sind denn Themen überhaupt relevant. Das sind wieder unterschiedliche Technologien, die dann in Einsatz kommen. Man kann das, um da so ein bisschen auch auf diese Apple- und Tagging-Technologie einzugehen, man kann das nach Standards vorgeben, indem ich zum Beispiel eine Modell beibringe, was ein Reisepodcast ist und welche Worte und welche Themen werden da verwendet, wenn über Reisen gesprochen wird. Oder ich lasse explorativ die Maschine losgehen und sagen, sag mir mal, worum es hier geht, ohne dass ich eigentlich ein konkretes Ziel vorgebe. Das sind so auch verschiedene Methoden, die da angewendet werden können. Und wenn wir jetzt mal in Richtung Advertising denken, dann möchte ich ja schon eher besser ein Targeting machen, besser verstehen, welche Platzierungsmöglichkeiten finden eigentlich hier statt. Und da gehe ich natürlich nach den Standardkategorisierungen, die ich für Werbeplatzierung nehme. Und die finde ich so in einem Podcast ursprünglich jetzt nicht. Also das ist halt eine sehr schwere, kategorisierte, schlecht kategorisierte Welt. Und wenn ich das so eine Maschine machen lasse, kann ich den Standard vorgeben und kann sagen, okay, das es geht um Reisen, es geht um Schiffsreisen oder es geht um Flugreisen, und da kann ich unterschiedliche Werbeoptionen dann spielen oder eben auch für unterschiedliche Suchmechanismen dahinter klemmen, dass ich weggehe so ein bisschen auch von der Welt, dass ich auf Podcast-Ebene suche, also zeig mir mal den Podcast, der über Flugreisen redet, sondern ich gehe halt auf Episodenebene, ne? Und ein Reisepodcast wird nicht nur über Flugreisen reden oder über Schiffsreisen, sondern da wird mal das und mal dies besprochen. Und wenn ich aber ein konkretes Suchziel habe, nämlich Schiffsreisen oder Flugreisen oder Umweltthemen, dann kann ich mir das auf Episoden eben zusammenstellen lassen. Und das macht die Welt deutlich diverser, sowohl aus der Werbe- als auch aus der Suchperspektive.
Du und ich, wir sind uns schon zu verschiedenen Gelegenheiten begegnet auf einigen unterschiedlichen Events. Und ich habe das tatsächlich auch nach wie vor noch so in Erinnerung, dass die Kategorienwelt, die Podcasting darbietet, dir nie genug war, ne? Das war immer ein Painpoint, dass du gesagt hast, das ist ja phänomenal zu wenig, was da bisher auf dem Markt ist.
Das ist, es ist tatsächlich nicht das zu wenig, was uns gestört hat. Wir sind da auch tatsächlich per Zufall drüber gestolpert, als wir für Podman selber eben irgendwie auch eine Kategorienauswahl ermöglichen wollten und nicht nur einzelne Podcasts, die ich alerten kann. Wir sind da drüber gestolpert, weil wir festgestellt haben, dass es eigentlich viel zu viele Kategorien gibt. Das heißt also, jeder Hoster hat da unterschiedliche Systeme wahrscheinlich auch angewendet, die unterscheiden sich ein bisschen. Und dann entwickelt auch jeder manchmal auch so eine eigene Dynamik, dass er selber eine Kategorie für sich erfinden möchte. Und das kontrolliert auch keiner. Das heißt also, man hat hunderte von Kategorien, wo das jetzt nicht so schön ausbalanciert ist. Das heißt also, durch diese Fragmentierung in der Podcast-Welt, dass es verschiedene Hoster gibt, verschiedene Dienste, verschiedene Player, und jeder so sein eigenes Süppchen kocht, ist da kein Standard drin. Und das mussten wir leidlich feststellen, als wir Podmon gebaut haben und haben dann gesagt, okay, das macht eigentlich keinen auch Sinn. Ne? Also sowohl als aus dieser Website-Strukturierungsperspektive heraus ist es schwierig, wenn ich als Podcast 1 meine eigene Kategorie definieren möchte, weil ich darüber über ein uniques Thema rede. Da werde ich nicht findbar. Aber auch aus der, ich nenne es mal, Standardisierungsperspektive ist es sehr schwer, weil der Nutzer aus Nutzerperspektive wird jetzt auch nicht besser verstehen, wo der Unterschied ist zwischen Thema A und Thema B. Das klingt ja alles sehr ähnlich, aber es gibt 5 Schreibweisen und wenn das keinen Standard hat, wird's halt haarig. Ja.
Das ist tatsächlich ein heißes Eisen, denn im Podcasting durch die dezentrale Struktur gibt es ja diese Standards nicht und manchmal gibt in einem Podcast das Thema die Kategorie vor, manchmal gibt in einem Podcast das Format die Kategorie vor, manchmal, also...
Die Zielgruppe, ja, also genau, das ist ein total spannendes Thema eigentlich, weil das ist ja das Unique-Thema eigentlich bei Podcasting generell, das musste ich auch lernen das letzte halbe Jahr, dass ja diese Dezentralisierung eigentlich auch einen Unique-Faktor des ganzen Mediums eigentlich darstellt und man, glaube ich, jede Industrie bisher noch nie das gelernt hat, wie man damit umgehen kann. Ne? Und ich finde das eigentlich ein Vorteil und ich finde das total schön und richtig, dass es da divers vorgeht. Und wenn du mal in jeden Podcast selber auch reinhörst, und wir haben das echt analysiert, auch über viele tausend Episoden hinweg, selbst ein Podcast, der unique auf einem Thema redet, redet natürlich nicht nur über ein Thema, sondern pro Episode oder sogar innerhalb einer Episode kann ich das eigentlich nochmal aufsplitten und verteilen und unterkategorisieren. Und diese Aufgabe, die liegt bei uns gerade auf dem Tisch. Ne? Das ist eigentlich das Spannende, noch mehr Diversität eigentlich reinzubringen, aber aus Nutzerperspektive mehr Nutzen auch dadurch reinzubringen, dass ich halt besser Dinge finde, die mich wirklich interessieren.
Mhm. Ist tatsächlich ein leidliches Thema. Die Durchsuchbarkeit von Podcasts, ihr habt das erkannt und arbeitet deswegen so ehrgeizig daran. Ihr seid nicht die Einzigen, die es erkannt haben. Also ich glaube, so wie Hörer, als auch Anbieter, als auch Podcast-Plattform, jeder würde sich freuen, wenn es dort einen Weg geben würde, um noch eher, besser und deutlicher erkennen zu können, was denn in der Episode besprochen wird.
Korrekt. Und das ist wieder so ein Aufhänger, den wir auch schon vor Podcast-Zeiten vor uns hergetrieben haben, nämlich das Thema Relevanz. Ja, also da guckst du jetzt industrieagnostisch in die ganze Welt raus, Online-Marketing ganz weit vorne. Was ist denn jetzt Relevanz? Wie definiere ich das für mich? Ne? Wie kann ich es messbar gestalten? Das ist eigentlich unser Aufhänger schon immer gewesen bei allen Technologien, die wir angefasst haben, das erstmal für uns selber auch zu verstehen. Wir haben viel mit dem Nutzerverhalten auf Webseiten auch getestet, experimentiert. Wie kann ich denn Relevanz messbar machen, ob jemand sich wirklich für etwas interessiert? Weil es ist doch Schlimmste, zugebombt zu werden im Internet mit unrelevanter Werbung und unrelevanten Messages. Aber zu verstehen, was, wann, wo, für wen relevant ist und auch den zeitlichen Faktor damit einzubeziehen, das ist schon immer so ein bisschen unser Steckenpferd gewesen. Das ist auch seit vielen Jahren schon ein Thema.
Wem möchtet ihr denn mit eurer Technologie unter die Arme greifen? Wen würdet ihr euch als Kunden wünschen?
Hauptanspruch eigentlich für uns ist es, in zwei Richtungen zu agieren. In die erste Richtung, das ist eigentlich so ein bisschen auch unser B2B-Industrie-Background. Wir wollen natürlich für die Podcast-Industrie, die sich gerade irgendwie auch so entwickelt aus bestehenden Bereichen hinaus, also als ein Segment, eigenes Segment wird, Technologie-Services anbieten, zum Beispiel eben dieses Episoden-Tagging oder eben bessere Targeting-Möglichkeiten zu bieten, damit Werbung auch relevant wird, weil natürlich auch Podcaster interessiert darin sind, vielleicht ihre Podcasts zu monetarisieren. Und wir wollen eher für relevante Werbung auch Technologie dafür zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aber gleichzeitig immer auch so an so einem Track, wie kann man denn eigentlich auch den Podcastern etwas zurückgeben oder irgendeinen coolen Service noch aus den Insights rausschaffen, um den die eigene Positionierung vielleicht auch in diesem Universum besser zu verstehen. Also über was rede ich, wer redet noch eigentlich über meine Themen, wo habe ich vielleicht noch Lücken, in welchen Bereichen kann ich eigentlich noch spezieller werden, wo es vielleicht noch Nischen gibt. Das ist eigentlich ein spannendes Thema, was so Richtung der Autoren eigentlich auch immer als Service mitgedacht wird.
Wie genau geht ihr dann vor, wenn ihr Podcast durchsucht? Müsst ihr die alle downloaden oder reicht es, wenn die irgendwo auf dem Server oder im Verzeichnis liegen und müsst ihr die alle manuell abhören oder wie läuft das bei euch?
Genau, also der erste Schritt ist, dass wir uns über das RSS den Podcast ziehen und erstmal die MP3 auch holen, damit wir das dann aktuell in 5- bis 6-facher Hörgeschwindigkeit transkribieren können. Dann ist das Audio eigentlich erstmal dann nebensächlich, weil dann haben wir den Text und dann können wir auf dem Text entsprechend verschiedene Suchfunktionen ablaufen lassen oder eben erstmal Wortnähen feststellen, beziehungsweise wie sich Themen miteinander eigentlich in dem Kontext ins Verhältnis setzen. Und danach kommt quasi wieder so ein bisschen die ganze Softwarewelt rein, je nachdem, was ich brauche. Entweder ich habe einen Alert, den ich rausschicke als E-Mail an den Nutzer, oder ich kriege Exportdaten, die ich jetzt erstmal in unsere Reports einarbeiten kann. Ich zeige es im Tool an. Es splittet sich dann wieder auf in verschiedene Use Cases, die aus dem Tool dann wieder, sage ich mal, zum Nutzer zurückgespielt werden.
5- bis 6-fache Hörgeschwindigkeit, hast du gesagt, ja?
Ja, richtig.
Okay.
Also wir schaffen am Tag so ungefähr 1000 bis 1500 Episoden gerade durchzuarbeiten und zu analysieren.
Ich erinnere mich gerade, und ich habe das auch in der Anmoderation bereits erwähnt, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Für podcast.de haben wir ja Beiträge fertig gemacht, in denen wir gescannt haben, wie Podcaster denn eigentlich sprechen in der deutschsprachigen Podcast-Branche. Und da habt ihr teilweise bis zu 40.000 Episoden für gescannt.
Korrekt. Also die Datenbank füllt sich immer besser, immer schneller. Jetzt haben wir aktuell Content von 30.000 Podcasts rein für 2022, also alle Episoden. Das heißt, es ist mittlerweile noch mehr als damals, als wir unsere coolen Beiträge gebaut haben.
Gibt es da noch Kinderkrankheiten? Gibt es irgendwelche Sachen, die die Transkriptionstools oder irgendwelche anderen Prozesse in der Kette noch nicht ganz so gut können, wo es einfach noch hakelt?
Immer.
Okay, welche sind das denn?
Ich sage mal so, ich musste echt hart kämpfen. Wir sind, sage ich mal, aus unserer Agentur-DNA heraus, sind wir eigentlich immer so, haben wir uns 10 Jahre so getrimmt, dass wir so gut liefern und perfekt abliefern, dass der Kunde am Ende ein fertiges, tolles Produkt hat. Wenn man aber etwas für sich selber baut, will man eigentlich so schnell Fail-Fast-Prinzip bauen und sagen, okay, wir probieren erstmal Technologien aus, wie die miteinander kombinatorisch auch funktionieren. Und dann baut man die Wertschöpfung erstmal bis hinten durch, um dann eigentlich iterativ an jedem Stellschrauben nochmal nachzuschrauben und zu verbessern. Dieses modulare System, was ich erklärt habe. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich entlang seiner Entwicklung von so einem Tool natürlich auch viele Themen noch unangetastet lässt, optimierbar. Man weiß, da ist noch Luft nach oben deutlich mehr, da kann man auch noch was rausholen. Aber das machen wir dann so ein bisschen abhängig vom Markt und vom Demand, in welche Richtung wir uns dann einfach weiterentwickeln wollen. Das ist auf jeden Fall ein Fass ohne Boden immer, ne? Wenn man einmal so eine komplexe Technologie aufbaut, es kann man immer besser machen, natürlich.
Wie lernen denn die Maschinen, die ihr benutzt? Kriegen die mit, wenn die Fehler gemacht haben, wenn die irgendwas nicht richtig transkribiert haben? Gibt es eine Möglichkeit, dort nochmal Informationen einzuspeisen?
Das ist eine spannende Frage. Also einerseits gibt es natürlich vortrainierte Modelle, die sind auch öffentlich verfügbar, die dieses Wissen von natürlicher Sprache auch in sich tragen. Der eine oder andere hat das bestimmt schon mal gehört, also GPT-2, 3, mittlerweile gibt es die 4. Dann gibt es BERT-Modelle, die haben quasi diese ganzen, die Mathematik von Sprache enthalten. Und die kennen natürlich Wörter und wissen, wie Wörter miteinander kombinatorisch auch funktionieren. Das ist eine gute Grundlage, aber reicht bei weitem nicht aus, um, ich sag mal, echt gute Informationen daraus zu kreieren. Man muss es immer in eine Richtung noch mal spezialisieren. Und das ist natürlich anwendungsfallabhängig. Wenn ich zum Beispiel in spezielle Markenbegriffe reingehe und oder neue Produkte auf der Welt erscheinen, dann kennen solche Modelle das natürlich nicht. Also muss ich darüber nachdenken, wie kriege ich das jetzt in das Modell rein? Und da macht es Sinn, quasi dieses Thema dann immer neu zu trainieren. Und wir arbeiten auch seit eigentlich Beginn der Zeit schon dran an einem Mechanismus, wo das Wort selber, also die Maschine selber erkennt, dass das Wort noch nicht erkannt wurde und dann alleine loszieht, um sich Wissen aus dem Internet zu holen, um sich selber auch erstmal ein sprachliches, repräsentatives Image zu kreieren. Das heißt, es liest sich das auf dem Server selber vor, um ein Audio repräsentativ zu bekommen und testet sich danach, um das Wort dann tatsächlich auch in einem neuen Text zu finden. Weil ich muss ja sozusagen nicht das Wort, die Bedeutung des Wortes nur lernen, sondern ich brauche auch das Audio. Ja, wie wird das Wort jetzt wirklich phonetisch ausgesprochen? Das phonetische Modell muss dazu gepackt werden, damit es beim nächsten Mal, im nächsten Podcast oder in der nächsten Episode erkannt wird. Und das ist ein recht komplexer Prozess, an dem wir weiterhin arbeiten und feilen. Und natürlich immer auch, ich sag mal, Assist vom Menschen, natürlich immer wieder auch geprüft wird, okay, was habe ich jetzt hier, Produktname X? Kann ich diesen Namen erkennen? Wenn nicht, wie kann ich jetzt das Modell drauf trainieren, dass es dieses Wort in Zukunft erkennt? Und das ist auch ein dauerhafter Optimierungsprozess natürlich, je nach Komplexität des Wortes, nach Branche, nach Thema, kann das natürlich sehr unterschiedlich sein.
Der Prozess, den du gerade beschrieben hast, der klingt so wahnsinnig komplex und fortgeschritten, dass ich dachte, oh, das ist aber gruselig cool.
Ja, genau. Es ist genau gruselig cool. Also das ist absolut experimentell. Ja, das ist auch nach Monaten funktioniert das manchmal gut und manchmal geht es kaputt. Und man muss natürlich sich dann immer so ein bisschen auch gucken, wie man die eigenen Prozesse steuert. Wie allokiert man seine eigenen Ressourcen auch auf so ein Thema? Kriegt man es erstmal auch manuell abgefangen, ja, oder will man das jetzt nach ganz vorne treiben, das Thema? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Also man hat jetzt einen ganz großen Teppich an Technologien, die schichtweise miteinander gut funktionieren. Und jetzt schaut man, okay, was ist denn eigentlich der Use Case? Was ist jetzt der nächste Business Case, auf den man das aufsetzt? Wie steuert man jetzt und priorisiert man die Themen jetzt eigentlich? Und wie experimentell und dadurch natürlich auch weniger planbar gestaltet man das oder konzentriert man sich jetzt auf eine coole Landingpage mal für einen Podcast, was bei uns jetzt so in der Pipeline jetzt als nächstes dran ist, damit aus den Insights, die wir ja schon haben, auch mal ein Podcaster oder eine Podcasterin auch mal irgendwie noch coole Sachen rausziehen kann, die wir sonst immer nur im Verborgenen für uns behalten würden.
Habe ich das richtig verstanden? Ihr plant einen eigenen Podcast über eure Insights?
Also wir haben mal einen Podcast geplant, wo wir eigentlich aus den Insights aus dem Podcast eine Maschine trainieren wollten, die dann quasi mit einem anderen künstlichen Wesen über Podcasts redet. Und zwar aber nur gespeist aus dem Podcast selber, die wir vorher eingespeist haben. Und da haben wir, also du erinnerst dich vielleicht an, das ist doch 2-3 Monate her vielleicht, als Steve Jobs mit wem hat er geredet als künstlicher KI-Podcast. Wer hatte, da kam doch aus den USA kam doch mal so ein Tool raus.
Ja, irgendwas gab's da, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wer es war.
Joe Rogan interviewt Steve Jobs, das doch. Das war dann ein Riesending. Dann haben sie ja quasi zwei KIs miteinander reden lassen, sich unterhalten lassen. Und soweit waren wir auch schon mal so ein bisschen, also es war nicht ganz so high-end und professionell, weil unsere Idee war, als PR-Aktion einen Podcast durch eine Maschine generieren zu lassen. Gespeist aus Podcasts, aber das ist natürlich auch sehr, sehr experimentell gewesen. Deswegen haben wir es erstmal nur bei Spielereien bei uns gelassen. Aber die Idee hatten wir schon vor einem Jahr gehabt, eigentlich das rauszuhauen.
Wow, okay, visionär.
Genau, und ich sag mal, das, was ich vorhin gemeint habe, war eher, dass wir erstmal jetzt eine Landingpage machen wollen und für alle Podcasts, die wir jetzt haben, auch die Insights über den Podcast, die wir haben, auch den Leuten zugänglich zu gestalten. Also den PodcasterInnen die Möglichkeit zu geben, auch die Insights aus dem Tool rauszukriegen. Und quasi wie jede Podchaser und Co-Websites eigentlich auch haben, ne, dass man eben eine Profilseite auch anlegen kann für den Podcast-Content. Und dass man die Möglichkeiten da erstmal ausschöpft, aus den Sachen, die jetzt schon vorhanden sind, auch Mehrwerte mal rauszuspielen. Ja, und das ist eigentlich so das nächste Ziel. Also nicht einen eigenen Podcast machen, sondern für die Branche oder für die Protagonistinnen da draußen einfach auch mal ein bisschen was rauszubringen und Podmon Insights nach außen zu krempeln, die dann sonst immer nur hier verborgenen stecken.
Ah, okay, cool. Dann danke, dass du das nochmal klargestellt hast.
Ja.
Wenn da irgendwas kommt, dann weißt du natürlich, wem du Bescheid gibst, damit der sich das auch mal anschauen und darüber berichten kann.
Auf jeden Fall. Da will ich auf jeden Fall auch so viel wie möglich Input von den Profis rausziehen.
Ja, das ist super.
Total wichtig, weißt du? Also die Grenzen erfahren wir dann gemeinsam, wo es da hingeht und was da noch geht und was eigentlich interessiert, ne? Weil wir haben jetzt schon eine Liste von 100 Insights und Informationen, die wir zusammenkrempeln und rappen und zusammenbringen können. Und das Coole ist eigentlich, wenn du aus dieser KI-Welt kommst, dann merkst du ja erstmal, okay, das kann eine Aufgabe sehr gut, aber der eigentliche Mehrwert kommt dann raus, wenn du Informationen kombinierst aus verschiedenen Quellen, ne, zusammenführst. Und dann kriegst du eigentlich einen geilen Uplift eigentlich in der Technologie hin und auch in den Mehrwerten, die du nach außen bringen kannst. Und deswegen bin ich da mega, mega heiß drauf, auch die Sachen zu challengen zu den Leuten, die den ganzen Tag damit arbeiten.
Und du hast natürlich vollkommen recht. Die große Frage ist nicht, welche Daten stehen uns zur Verfügung, sondern welche sind wichtig und sinnvoll für Menschen. Ihr könntet ja rein theoretisch jetzt auch auswerten, wie oft das Wort "und" in allen deutschen Podcasts 2022 gesagt wurde. Wäre eine lustige Zahl, aber bringt ja keinem Menschen was, ne? Und dann wirklich einmal auszuwerten, welche Informationen sind für Podcaster spannend oder für die Branche oder für größere Firmen oder Anbieter oder Werbetreibende? Wow, wie spannend. Richtig cool.
Absolut. Absolut. Und in welchem Scope bist du, also in welcher Tiefe bist du drin, ne? Also wie aufbereitet müssen die Informationen da sein, um aus dieser Komplexität wieder einfache Empfehlungen rauszugenerieren? Das ist auch immer ein total kompliziertes Thema. Wie kriegst du quasi aus dieser technischen Komplexität wieder idealerweise, und das betrifft nicht nur Podcasts, sondern alle KI-Systeme, wie kriegst du wieder einen A oder B raus oder einen Schwarz oder Weiß oder einen Rot oder Grün? Ja? Hm. Also wie kriegst du das wieder aufbereitet, dass der Endnutzer oder die Endnutzerin am Ende vor dem Tool sitzt und sagt, ah ja, so ist es. Ich dachte immer, es ist so, aber dann steht jetzt da, dass es so ist und warum ist denn das jetzt so? Und du erklärst es auch noch, aber das muss irgendwie spielend und einfach und leichtgängig sein. Und da hast du quasi einen riesengroßen Wollknäuel an Technologien und Insights und Zwischenergebnissen und ganz viel Komplexität. Und du musst den Wollknäuel wieder auf eine Nadelspitze wieder zusammenbringen und dann die zündende Information eigentlich erstmal finden. Was ist denn eigentlich die Spitze, die du dann nach außen kehrst ins Tool und darstellst? Das ist das Spannende in dem Job, das irgendwie rauszufusseln.
Jetzt seid ihr in Jena ganz, ganz ehrgeizig. Ihr gebt euch große Mühe, dort voranzugehen und spannende Informationen aus dem Podcast zu filtern und Podcasts gut durchschaubar und analysierbar zu machen. Und das ist besonders wertvoll, weil sich in der Podcast-Szene ja eigentlich alle einig sind, dass Podcasts seit ihrer Entstehung ein Durchsuchbarkeitsproblem haben, ein Sichtbarkeitsproblem, ein Auffindbarkeitsproblem. Wer arbeitet denn noch an diesem System? Ist dir da irgendwas bekannt?
Also ich weiß, dass alle aus ihren Perspektiven an dem Problem arbeiten. Also einerseits arbeitet natürlich, um jetzt sage ich mal aus der Werbebranche Perspektive wieder reinzugehen, die Meldung mit Apple, da kam auch mit Acast die Meldung, dass jetzt Keyword-basiertes Targeting irgendwie im Teststadium ist. Das ist natürlich die logische Konsequenz. Gleichzeitig hast du, oder zumindest das Bild, was ich über die Branche gewonnen habe, ist, dass du glaube ich, viele Technologien, die wir für uns jetzt erarbeitet haben, auch auf den vielen Podcast-Suchseiten findest, aber meistens eben auf Metadatenebene, aber deutlich besser, als wir das gerade machen, ne? Und es gibt viele redundante, glaube ich, Technologien auch da draußen, wo jeder halt so in seinem Süppchen kocht. Aber ich glaube auch, dass die großen Plattformen, das sind halt meistens jetzt gerade die Spotify, Apple und Googles, natürlich an ihren eigenen Technologien köcheln und die Frage sich immer noch so ein bisschen für mich stellt, weiß ich nicht, wie du das so wahrnimmst, wer will das Rennen da eigentlich in dem Markt machen und wer dominiert denn am Ende den Markt und gibt den Standard vor? Ne? Das ist bis heute noch nicht ausgefochten. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind noch nicht eindeutig genug, um zu sagen, okay, man orientiert sich an dem Großen oder an dem Großen, um diesen Standard und den Suchalgorithmus oder whatever da zur Verfügung gestellt wird, aufzusetzen. Plus diese Verschmelzung von den ganzen Mediengattungen und das heißeste Thema ist jetzt gerade wieder Podcast und Video, ne? Also es findet ja auch da wieder eine Transformation statt, bevor eigentlich das eine sich mal richtig fest und substanziell etabliert hat, ist diese Schnelllebigkeit in diesen ganzen Medienbereichen extrem angestiegen die letzten Jahre. Und die Technologietreiber sind natürlich die großen 100 Millionen Fonds schweren, ich nenne es mal nicht mehr die GAFAs, aber die, du weißt schon wen, also die großen Plattformen. Ich weiß nicht, welches ungetüm Konstrukt man da für die Podcast-Branche nehmen kann, aber die treiben das natürlich, das ist Fluch und Segen, glaube ich, ein bisschen auch, weil sie es natürlich auch abschotten wollen, aber gleichzeitig natürlich auch den Markt erstmal bereiten, ne? Sie ist wie eine Planierraupe, die vorne wegfährt und damit ganz viele, sage ich mal, Protagonisten in diesen Markt erstmal reinziehen, die das plötzlich als interessanten Bereich für sich wahrnehmen. Und ich bin mal gespannt, also es arbeiten alle, glaube ich, an diesem ganzen Thema, aber jeder für sich halt, ne? Und unser Antrieb ist da eigentlich eher so ein übergreifendes Ding draus zu machen, zu sagen, gerade das dezentrale Podcast-Thema ist eigentlich viel zu spannend, als dass es jetzt in irgendeiner Plattform komplett aufgeht. Und das wird die Branche vielleicht auch nicht mit sich machen lassen, komplett dann jetzt zu Apple-Janern zu werden oder zu Spotify-Janern, sondern es wird immer dieses Fragment, die Fragmentierung bleiben und da einen gemeinsamen Nenner zu finden und das irgendwie auch plattformunabhängig zu gestalten, das ist eigentlich schon eine spannende Mission, finde ich.
Du hast vollkommen recht, ganz viele spannende Punkte. Also es gibt natürlich diese großen Konzerne und alle von denen schicken sich an, um vielleicht noch die nächste Sparte im Podcasting zu besetzen. Ne? YouTube macht jetzt Podcasts, Spotify macht jetzt Video. Okay, cool. Ja. Das heißt, da wird einmal der Seitenwechsel gemacht und man probiert da die Fühler auszustrecken. Und dann ist eine Frage, die gerade als du es erläutert hast, bei mir noch aufgekommen ist. Warum machen die Konzerne das? Es scheint so, dass viele Konzerne denken, dass sie es sich einfach nicht leisten können, diese Märkte jetzt nicht zu besetzen, weil es sonst ein anderer macht. Und deswegen möchte natürlich jeder vorangehen und deswegen möchte natürlich jeder die Standards setzen. Zwei Themen, die mir gerade einfallen, um da sich unabdingbar zu machen, sind einerseits Monetarisierung. Wir sprechen ja im Podcasting nach wie vor über ein User-Generated Content. Zumindest in ganz, ganz großen Teilen. Weil es ein User-Generated Content ist, ist natürlich auch Monetarisierung ein großes Thema. Apple geht da voran, Spotify probiert es tatsächlich auch, YouTube macht sowieso. Genau wie du gesagt hast, sehr, sehr spannend, dann zu schauen, wer da das Rennen macht. Wenn wir auf die Transkriptionen schauen, dann würde ich ebenfalls mal darauf tippen, dass alle daran gerade arbeiten. Mich interessiert, warum machen die das? Probieren die, ihren eigenen Plattformkatalog besser durchsuchbar zu machen und da das große Urproblem des Podcastings, ich nenne es jetzt einfach mal so, zu lösen? Oder steckt da tatsächlich auch noch was anderes hinter? Arbeiten die Konzerne gerade an eigenen Werbelösungen und probieren Podcasts deswegen durchsuchbarer zu machen? Was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also ich sag mal so, selbst wir arbeiten ja in beiden Richtungen, weil ich sag mal, wo läuft das meiste Geld in der Branche? Es läuft natürlich in der Werbeindustrie. Das ist das, wo das Geld eigentlich spielt. Und also wirst du gute Lösungen entwickeln, die das ganze Thema für dich monetarisierbar macht. Andererseits wirst du natürlich auch in der User Experience und deinen eigenen eigentlichen Nutzern auch Mehrwerte bieten. So dass du das halt aus der Brille Komfort und wie kann ich jetzt dort doch noch irgendwie einen Mehrwert aus meiner App rausstiften, natürlich auch bearbeitest. Und das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Also natürlich will ich irgendwie eine bessere Monetarisierung hinbekommen, aber ich möchte natürlich auch Nutzern über Algorithmen Dinge empfehlen können. Und da sind wir so ein bisschen in der Recommendation-Welt, wo ich weiß, und das wissen nun mal hauptsächlich die großen Plattformen. Was hatten wir vorher gehört? Ja, womit beschäftigt er sich? Diese Daten haben wir natürlich nicht. Ja, also das sind Informationen, die können halt nur die Player laufen haben. Die tracken das sauber mit. Und deswegen können sie natürlich viel besser recommenden, als das jetzt quasi vom Hosting oder von der, wie sag ich mal, wir stehen ja an der Seitenlinie da eigentlich. Ne? Wir gucken uns ja nur den Content an. Können da sicherlich Mehrwert draus generieren, aber wenn du alles ownst, und das ist natürlich dann wieder so ein Dominanzthema, je mehr du ownst, desto mehr Insights und desto mehr Mehrwerte auch für die Werbeindustrie kannst du schaffen.
Ja, da gibt es ja einige Anbieter, die tatsächlich mit dem großen Einkaufswagen durch die Podcast-Branche gefahren sind und alles eingesammelt haben, was in Sachen Hosting oder Analyse interessant sein könnte.
Richtig, richtig. Und selbst da, also zumindest aus meiner Perspektive, ist da noch ultra viel Luft nach oben. Also da ist noch ganz viel Bewegung drin und da ist noch ganz viel Potenzial, was du erschließen kannst, weil das sich noch nicht so schnell entwickeln kann. Ne? Also wenn du dann mal, schau mal die Mediawelt oder die Social-Media-Welt an, da hat auch irgendwie, also wir haben da 2010 drin angefangen zu arbeiten, wo angefangen haben, sich Unternehmen dafür zu interessieren, eine Facebook-Seite mal zu eröffnen. Das war so 2009, 2010. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis überhaupt mal das Medium verstanden wurde, wie man das eigentlich macht und dass man es halt nicht als PR-Agentur macht, sondern dialoggetrieben und irgendwie mit Nutzern auch umgehen und Kommentarfunktionen ertragen, wenn neue Leute sich über irgendwas aufregen. Das ist eine riesige Evolution gewesen in der PR-Kommunikation und der Marketing-Kommunikation, bis das Unternehmen verstanden haben. Und das ist bis heute nicht abgeschlossen, ja, sondern die Welt ist immer diverser geworden, immer fragmentierter, auch was die Kanäle angeht. Und wir hatten auch gedacht, so, okay, Social Media ist ein Inhouse-Thema. Ja? Das ist doch langfristig, geht das als Agentur, muss das irgendwann wieder reingelagert werden, weil das ist deine Kommunikation oder als Unternehmen. Aber siehe da, alle Social Media Unternehmen sind noch da, also Agenturen, weil es so komplex geworden ist, dass Expertise und Beratung immer noch wichtig ist, selbst so viele Jahre danach. Das ist bei KI genau das Gleiche. Und ich glaube auch, dass es bei dem sehr, sehr spitzen Thema Podcast so sein wird, dass es da Knowledge von außen und Expertenstatus geben sollte, der immer noch mal triggert und immer dieses, sag ich mal, schwergängige Konzernige wieder aufbrechen kann und wieder neue Chancen rausholt.
Hast du die News neulich auch als kleinen Meilenstein wahrgenommen, dass Apple jetzt ganz offiziell, oder das heißt, es wurde ja nicht offiziell verkündet, aber scheint jemand herausgefunden zu haben, der Dan Miesener vom Bumper, dass Apple Podcast-Episoden offenbar auch scannt und mit Tags versieht?
Ich habe das, mich hat's gewundert, dass es keine offizielle Apple-News war und ich frage mich natürlich auch, warum. Also haben sie es bewusst nicht kommuniziert, wobei sie sich sicher sein können, dass sowas ja entdeckt wird. Also das fliegt ja auf, wie offensichtlich ja bekannt ist. Und so richtig, also ich habe kein Statement danach nochmal gehört. Also sie haben sich dazu jetzt nicht nochmal positioniert. Ich hatte bloß in derselben Meldung halt gelesen, okay, sie taggen das. Und die erste Werbeplattform macht Keyword-basiertes Targeting. Und ich kann jetzt quasi Episoden nach Keywords mir optimal und relevanzbasiert für Werbebuchungen zusammensuchen. Und das ist ein cooler Case. Das ist der total sinnvolle Case. Also finde ich total richtig. Und für mich hat das natürlich so ein bisschen ein ich nenne es mal konfliktären Geisteszustand herbeigerufen in mir selbst. Und ich warte jetzt mal ab, was draus wird. Also wir pushen das umso mehr jetzt natürlich, das Thema bei uns.
Das war auch mein Eindruck. Das könnte jetzt Wind in euren Segeln sein.
Das könnte Wind sein von Somal, die das erstmal nur für US-Markt machen und englischsprachige, weil natürlich kein gutes deutschsprachiges Sprachmodell das vielleicht so gut macht, wie sie es brauchen. Und wir machen es halt für deutsche Sprache. Das ist jetzt ein Skalierungsthema, was jetzt nicht unbedingt als große Hürde natürlich da draußen rumfliegt. Aber das muss man halt erstmal machen. Ja, also das machst du jetzt auch nicht von heute auf morgen. Aber wir machen es halt für Deutsch, für den Dachraum, und das funktioniert, und da haben wir schon ein bisschen Vorsprung und können natürlich auch darauf weiterentwickeln. So. Und was auch immer Apple daraus macht, bin ich mega gespannt drauf. Ja, also die halten sich ja eigentlich in der ganzen Media- und Advertising-Welt immer ein bisschen zurück, versuchen da jetzt immer sehr auf Datenschutz zu gehen und sich da jetzt nicht so als die Ads-Bude zu positionieren, zumindest in der Außenwahrnehmung. Aber langfristig ist das Businessmodell auch sicherlich bei Apple, bin ich mir sicher.
In diesem Blogbeitrag, den der Dan Miesener da geschrieben hat, in dem er gesagt hat, okay, ich habe da jetzt diese Keywords, diese Stichwörter gefunden, die Apple dort offensichtlich vergibt und die die Episoden besser durchsuchbar machen, als sie es nur mit den Metadaten aus dem RSS-Feed wären. Da, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich vom Thema gekommen.
Haben Sie IAB-Kategorien drin gehabt auch, ne?
Ach, wirklich?
Ja, ich glaube, es ging schon nach, irgendwas war mit IAB auch drin. Das heißt, die gehen schon auf dem Advertising-Standard drin. Wobei bestimmte Themen sind da auch nicht so trennscharf. Also ich hab mir das angeguckt, die haben ja gleich ein cooles Tool gebaut, wo man das ein bisschen erkunden kann. Das waren auf jeden Fall interessante Kategorien, weil teilweise sehr speziell und teilweise sehr breit. Ne? Und da würde mich natürlich auch mal interessieren, nach welchen Vorgaben Sie da gehen oder ob Sie das noch, also welche Standards Sie da für sich selber vornehmen.
Ja, also mir ist tatsächlich auch gerade wieder eingefallen. Also als der Dan Miesener dort diese News veröffentlicht hat, ja, da hat er die Vermutung geäußert, dass Apple höchstwahrscheinlich die Episoden transkribiert und die dann dort auf die Keywords ausgewertet werden. Das wäre die identische Arbeitsmethode, die ihr auch benutzt. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Oder gäbe es da noch eine andere Möglichkeit, um sowas umzusetzen?
Also das ist die sicherlich sinnvollste Variante, das für sich umzusetzen, um einfach bessere Durchsuchbarkeit und Recommendations zu bauen. Also das wird, schätze ich, ist schon der Nummer 1 Use Case. Der macht total Sinn. Und das ganze Thema lässt sich ja auch viel weiter spinnen. Also du kommst von Durchsuchbarkeit oder du hast erstmal einen Datenstack. So, dann das wird durchsuchbar. Damit kannst du auch recommenden und das quasi am Nutzerverhalten auch matchen. Und daraus kannst du natürlich auch Trends und Themen ableiten und in die Zukunft schauen ein bisschen. Das ist so die Wertschöpfung, die zumindest in meinem Kopf da sich aneinander reiht.
Angenommen, du würdest jetzt mal in die Zukunft schauen. Was denkst du denn, welche Entwicklungen werden sich mit diesen Technologien in den nächsten paar Jahren ergeben?
Ich glaube, dass man so ein bisschen aus diesem Silo so ein bisschen wieder rauskommen muss. Also, dass du, ich denke jetzt mal aus Unternehmensperspektive oder aus Kundenperspektive, um sich diesem Medium zu nähern, macht es nur bedingt Sinn, das monolithisch und abgeschottet zu sehen, sondern ich glaube, es wird sich sehr stark ergänzen und einreihen in unterschiedliche, mit anderen Mediengattungen dann eigentlich auch gut erfolgreich zu werden. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, wenn du jetzt quasi deinen eigenen Podcast baust und nicht regelmäßig über Social Media oder über Kanäle dafür wirbst, dann wirst du auch niemanden erreichen. Ne? Das ist ja quasi so ein bisschen logischerweise alles miteinander auch verbunden. Und ich glaube schon, dass oder in einer langfristigen Perspektive es unabhängig ist, ob ich ein Audio oder ein Video oder ein Reel, ein Whatever, wie jede Plattform das nennt, habe. Das ist je nachdem, was ich halt hören will. Ja? Also ich glaube, der Trend wird sein, dass es kurzformatige Sachen geben wird und die werden unabhängig vom Kanal irgendwie ausgespielt werden können. Ich glaube, der Trend in den USA geht auch zu sehr kurzformatigen Podcasts gerade. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich manchmal auch ein bisschen überfordert bin mit der Länge von manchen Podcasts und die mir dann immer auch ins Leises irgendwie nur geben kann. Das heißt, das wird sich alles aufbrechen und wird immer miteinander mehr verschwimmen. Das wäre so meine Prognose. Und aus der, ich nenne es mal aus der CIA-Tracking-Technologie-Perspektive würde ich es jetzt mal prognostizieren, wird es natürlich immer mehr auch in Richtung Datenschutzstandards gehen. Also ich hoffe es zumindest, ja. Und dass man eigentlich, und da sind wir wieder bei Relevanzmessungen, dass man irgendwie unabhängig vom Nutzer feststellen kann, anhand von anonymen Informationen, ob etwas richtig gut on point und gut, sage ich mal, auch inhaltlich strukturiert und aufgebaut ist.
Ich habe gerade tatsächlich auch noch mal überlegt, diese Tools, dieser Mechanismus eignet sich ja ganz hervorragend für eine quantitative Analyse. Wie oft wird welches Wort gesagt und dementsprechend leite ich ab, wie wichtig ist dieses Wort beziehungsweise das, was es bezeichnet, jetzt in dieser Podcast-Episode. Ich überlege gerade, ob auch qualitative Analysen irgendwie möglich wären, ob man die auch maschinisieren könnte. Fällt dir dazu irgendwas ein?
Also mit Sicherheit. Also ich glaube, man kann es kombinieren. Also ich finde das eigentlich ganz spannend, zu sagen, okay, wir haben irgendwie einerseits die quantitative Welt, wir sehen, wie viel hat jemand gehört und wie oft, welche Worte kamen da drin vor, das heißt, was ist der Inhalt? Und ich würde mich natürlich immer auch darüber freuen, die, sag ich mal, über Umfragen oder Mechaniken wirklich auch mal nochmal echte Meinung dazu zu ziehen, ne? Und dann tatsächlich auch irgendwie über Kommentare und über Bewertungen dann nochmal irgendwie einen Geschmack reinzubringen. Ja, was bedeuten diese Zahlen? Weil du kannst es nur kombinatorisch, glaube ich, total sinnvoll auswerten. Und noch eine Ergänzung.
Ja.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Das Zählen von Wörtern und Begriffen und oder Wortstämmen in dem Fall, das ist nur so die erste einfache Schicht. Man kann ja auch thematisch vorgehen. Also was wir da machen, ist, du machst legst ein Thema fest, trainierst den Algorithmus darauf zu verstehen, was bedeutet dieses Thema. Also über welche Wörter, über welche Zusammenhänge wird ein Thema beschrieben und dann kannst du nach diesem Thema konkret Ausschau halten. Das heißt also, du gehst nicht nur nach, hat er jetzt Wort A, B, C gesagt oder ein Synonym davon, wo du ja sehr statisch, sag ich mal, bist, sondern du kannst auch wirklich, das nennt man so Topic-Analysen, du kannst das auch wirklich themenspezifisch machen und sagen, okay, egal, ob der jetzt dazu Auto oder Automobil oder Fahrzeug oder eine Karre gesagt hat, auch da wird der Algorithmus das verstehen und darüber die auch Themen abstrakt eben Themen mit Trends ableiten können. Ne? Und das ist so das, was uns eigentlich auch, sag ich mal, umtreibt, weil du ja nicht wirklich Keyword-basiert eigentlich immer vorgehen musst, ne? Sondern du kannst da ein kleines Modell dafür trainieren, die Informationen rum in ein bestimmtes Konstrukt. Zum Beispiel, ich nenne mal Covid-19, ja, das war ein großes Thema, da gab es 1000 Diskussionen, Debatten und Richtungen und das kannst du jetzt nicht über alle Keywords abfackeln, sondern du kannst es thematisch zerstückeln und richtig modellieren, dass dann alle Themen erfasst werden, die zumindest zu diesem Thema gehören.
Ultra, ultra spannend. Sehr cool. Micha, vielen, vielen Dank für die Infos. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du dazu loswerden möchtest?
Ich freue mich drauf, wenn wir den nächsten Beitrag zusammen mal wieder uns überlegen. Und ich freue mich, wenn wir zusammen immer mal ein paar coole Sachen rausfinden. Also macht mir mega viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich bin viel zu selten in Berlin. Euer Podspace finde ich mega geile Idee. Freut mich total. Und ich glaube, dieses Jahr muss ich nochmal nach Berlin kommen, unbedingt.
Na, dann machen wir das ab. Komm gerne nach Berlin und nimm doch vielleicht den zweiten Dienstag im kommenden Monat mal in den Blick. Denn dort findet unser Podcast Stammtisch statt. Immer am zweiten Dienstag des Monats.
Das ist cool. Noch eine kleine eigennützige Werbeaktion, die wir gerade machen. Vielleicht kann ich das hier kurz spreaden. Wir bieten allen Podcastern an, so eine Jahresrecap von uns zu bekommen. Das heißt also, unter info@podmon.io könnt ihr einfach euren Podcast-Link schicken und dann erstellen wir euch aus unseren Themenanalysen einfach eine Jahresrückschau über die Themen, die in eurem Podcast stattgefunden hat. Und wir freuen uns drauf und machen ein paar coole Weihnachtsaktionen draus.
Gut, dann vielen lieben Dank, Micha, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, das war sehr informativ für alle, die zuhören.
Vielen, vielen Dank, Steffen.
Alles klar, dann mach's gut und lass dich im Podspace blicken.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.